Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Reihe Die beste Droge der Stadt im Jahr 2018. Unsere Plattformserie rund um Menschen, die am Theater Ulm werken und wirken. Und mit mir, Rainer Markus Walter, am Moderatorenmikrofon. In der 52. Edition dieser Plattformreihe haben wir zwei Gäste, die verdeutlichen, wie unterschiedlich ein Werdegang doch sein kann, um letztlich dann doch auf der gleichen Bühne zu stehen. Die beiden Ensemblemitglieder spielen nämlich aktuell beide in dem Stück Die lächerliche Finsternis am Theater Ulm. Da ist zum einen Beatrice Panero, ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Sie ist in Italien geboren, in den Niederlanden ausgebildet und nach Station in Sachsen und Niedersachsen in Baden-Württemberg gelandet. An ihrer Seite sitzt der Bremer Schauspieler Stefan Maas, der zahlreiche Facetten seines Berufsstandes ausprobiert hat. Und zwar von der TV-Soap über Kellertheater und vom Kinofilm bis zum Einsprechen von Kinderhörbüchern. Beide haben also sicher einiges zu erzählen und wir dürfen gespannt sein, was wir in den kommenden 60 Minuten über ihre Stationen zwischen Turin und Rotterdam und zwischen Toronto und Graz erlebt haben und was sie aktuell rund um eine Drehscheibe auf der Bühne des Großen Hauses in Ulm denn so treiben. Jetzt sage ich erstmal willkommen bei Free FM. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo, hallo.
Ihr steht aktuell zusammen auf der Bühne in einem Stück, das im Titel fast ein wenig klingt wie eine Komödie, finde ich, irgendwie die lächerliche Finsternis. Ist es aber, glaube ich, nicht so ganz. Die ursprüngliche Vorlage ist nämlich der Roman Das Herz der Finsternis von Joseph Conrad, der auch Francis Ford Coppola zu dem Klassiker Apokalypse Now diente. Frage, kanntet ihr dieses Bühnenstück, bevor ihr in Ulm jetzt diesem Stück begegnet seid?
Ich nicht. Nee? Ich kann es nicht. Nee.
Aber den Film habt ihr schon gekannt, oder?
Der Film
so,
doch.
Ja, das
ja,
ist,
ja. Der Film,
aber wahrscheinlich ja. Hat das so alles gar nicht miteinander zu tun, oder?
Doch, schon.
Ja?
Absolut.
Ja. Ja. Okay. Wir werden auf jeden Fall mal schauen, ob wir am Schluss noch ein bisschen Zeit finden, das Herz der Finsternis zu reden. Also auf der einen Seite haben wir also einen Schauspieler und auf der anderen Seite eine Tänzerin. Ob die beiden zusammen die Apokalypse im Dschungel tanzen und warum das Publikum auf der Bühne sitzt beziehungsweise durch die Gegend gefahren wird, das müssen sie uns dann auf alle Fälle noch genauer erklären. Das verschieben wir, wie gesagt, aufs Ende dieser Stunde. Eine Frage sei vorab schon mal erlaubt. Am 4. Januar war Premiere. Wie ist's gelaufen? Alles geklappt oder gab's klassische Premierenpannen?
Also für mich war was ganz Neues. Also für die erste Mal als Schauspielerin auf die Bühne zu sein und ich denke, das Premiere war echt gut, also war eine gute Vorstellung.
Ja.
Vielleicht Stefan, kannst.
Ja, also das ist ein wilder Ritt und das Stück ist nicht, wie soll ich sagen, manchmal hat man Sachen, die sind perfekt durchgestylt, ganz genau festgelegt und hier gibt's Bewegung und überall, wo Bewegung ist, gibt's natürlich auch Fehltritte.
Gibt's
und ja, und aber das ist auch das Schöne an dem Abend. Also es ist durchaus ein Abenteuer, jeden Abend wieder.
Mhm. Auf jeden Fall hat's so weit geklappt, ist
ja,
niemand
ja.
Von der Bühne gefallen oder
nein.
Irgend sowas?
Nee, okay, niemand.
Gut, über die Finsternis erfahren wir also später noch mehr. Zunächst möchte ich aber mit unseren Gästen noch einiges über ihren bisherigen Weg entlocken und damit beginnen wir erst nach diesem Musiktitel. Die Plattform auf der 102,6. Heute, wie alle vier Wochen, mit Akteuren aus dem Ulmer Theater. Wie gewohnt, Ladies First. Bei uns im Studio ist Beatrice Panero. Auf deiner Homepage ist ein Motto über deine Lebenssituation geschrieben. Das heißt, don't stop fighting for your dreams, let them come true. Demnach scheinst du also stets für deine Träume gekämpft zu haben. Du bist im italienischen Turin geboren und hast mit 7 Jahren begonnen zu tanzen.
Ja.
Musstest du dir diesen Wunsch bereits erkämpfen bei Mama und Papa oder waren die beiden dagegen, dass das Mädchen tanzt, statt von jetzt an Italienisch und Mathe zum Beispiel zu lernen?
Also natürlich, meine Eltern sind meine erste Unterstützer.
Ja?
Also meine Mutter. Natürlich, also ohne meine Mutter, ich würde hier nicht sein jetzt. Und ja, die Sache war, ich war 7 Jahre alt und ich war das erste Mal in diese Ballettunterrichten und ich war total begeistert. Und 2 Jahre danach, ich gehe zu meiner Mutter und sage, Mutter, ich will Profitänzerin bekommen.
Okay.
Und meine Mutter war wortlos. Okay, dann müssen wir, von diesem Moment, sie hatte mir geholfen.
Papa habt ihr gar nicht gefragt.
Papa sagt, Papa macht immer was, was Mama meine Mutter sagt.
Das ist so dieses klassische, das ist ja ein super Klischee, das man irgendwie von Italien hat, dass die Mamas eigentlich immer sagen, was Sache ist im Haushalt, aber anscheinend scheint es zu stimmen. Ne?
Stimmt so, es ist nicht nur ein Klischee, stimmt wirklich so, generell.
Also Mama hat gesagt, okay, Mädchen möchte tanzen, dann lassen wir das Mädchen tanzen. Du sagst, du hast mit 7 erst angefangen, ich hatte schon öfters jetzt Tänzerinnen da, die haben mir alle immer erzählt, dass sie sogar noch einen guten Tick früher angekommen. Du davor hattest du gar nicht irgendwie vor zu tanzen. Das
eigentlich, ich wollte als Profi Gymnastik. Aber dann die Sache war, dass in meinem kleinen Dorf in Italien, ich komme nicht direkt auf Turin, sondern auf diesen Tal Val di Susa, das ist 50 Kilometer von Turin. Turin ist klar meine Stadt. Und da gibt es keine richtige Schule für Gymnastik. So meine Mutter fragt mich, warum probierst du nicht Tanz? Also wir haben diese kleine Schule da in diesem Dorf und dann ich war nicht so sicher am Anfang. Ich habe natürlich probiert und dann plötzlich, ich war begeistert. So, das passiert eigentlich bei Chance. Also dass ich war verliebt direkt mit Tanz.
Aber ja, und heute sitzt sie hier und tanzt immer noch.
Jetzt ist mein Leben, ja.
Also danach, dann folgten also die klassischen Schuljahre, das war ja dann die Zeit, in der einfach die Schule, die Primaria nennt sich das, glaube ich, bei euch, ne? Also die Grundschule und danach die Secundaria di Primo Grado. Habe ich gelesen, ja. Heißt das dann? Das ist dann der nächste Schritt. Ich dachte, ich mache mich mal schlau, damit ich auch weiß, wie das italienische Schulsystem funktioniert. Inwieweit hat denn das Tanzen dann diese Zeit beeinflusst? War da dann schon so eine starke Begeisterung da, dass dir der Rest von der ganzen Schulsache nicht mehr so wichtig war?
Gute Frage. Ein Kompliment. Schule am Anfang. Also die normale Schule war wichtig als Tanz. Dann ich wollte unbedingt meine Schule beenden, aber gleichzeitig Tanz war bekommen mehr und mehr wichtiger. So ich habe trotzdem meine Diploma genommen in diese Kunstschule in Turin und aber natürlich war klar, Schule bis 13 Uhr und dann danach direkt Tanzschule.
Das war mit den Jungs? Das klingt nicht danach, als ob die Jungs dann irgendwo einen Platz eingenommen hätten. Ne?
Ich hatte keine richtige Teenager-Zeit. Wenn du Tänzerin bekommen willst, also Disziplin ist erste und du musst investieren deine Zeit wirklich in Tanz zu lernen. Also Freundin kommen danach. Dann. Und ich bin sehr froh, das habe ich diese Entscheidung genommen.
Also bereust du es nicht?
Nein. Also das ist, ja.
Mit 16 hast du dann wohl endgültig die komplette Entscheidung gefällt, dein Leben dem Tanz zu widmen, dann hast du nämlich Turin verlassen.
Ja.
Und bist nach Florenz an die Balletto, die Toscana Dance School. War das eigentlich so echt jungen Jahren, also mit 16 ist man ja noch voll der Teenager eigentlich, schon eine in deinen Augen endgültige Entscheidung? Also war dir da dann klar, einen Schritt zurück gibt's nicht mehr, ich werde jetzt Tänzer? Oder hast du einfach gesagt, so ich verwirkliche jetzt mir diesen Teenager-Traum und lass mir das nach hinten noch offen?
Also da war schon klar, dass ich wollte Tänzerin bekommen.
Also mit 16 war Tutti.
Also so. Klar, Schule, normale Schule kommt dann danach. Also ich hatte also ich war zum Tanzschule, diese Balletto di Toscana, Vormittag, also meine Vormittag, Nachmittag, die ganze Tag da und dann meine Schule, also am Abend. Ich hatte diese Abendkurse gefolgt.
Ah, boah, genau. Das war ja dann das aber richtig Stress.
Das war komplett gedreht. Okay. Also meine Priorität war dann Tanz. Und habe ich diese Systeme gefunden, dass ich könnte Tanz, also in den Tag tanzen und am Abend dann studieren.
Wow.
Das war nicht so einfach.
Klingt nach... Klingt anstrengend, wenn man es mal so vorsichtig sagt.
Anstrengend, also für
sagen,
eine Teenager, ja, nicht so einfach.
Das ist jetzt, ich habe mir nämlich eines nicht gefragt, aber du hast da jetzt natürlich schon eins vorweggenommen. Es klingt ja so, als hättest du gar nichts anderes gemacht. Ich wollte dich nämlich fragen, welche Erinnerungen du an die Zeit in Florenz hast. Denn irgendwie Florenz, wenn wir Deutschen an Florenz denken, dann denken wir an Da Vinci, Michelangelo, Galileo Galilei, also Weltkulturerbe, eine ganz tolle Stadt, wo man eigentlich Urlaub macht. Da hast du gelebt, ja, also dort, wo andere Leute Urlaub machen. Hast du denn auch was von der Stadt erlebt oder war das
also
nur... Nur Schule.
Natürlich, ich habe auch der Stadt relativ tief erlebt. Also die erste Figur, die erste Moment, also die erste Part von der Stadt ist Ponte Vecchio, diese wichtige Brücke von Florenz. Aber klar, also das Essen. Ich liebe das Essen in Tuscan, also generell in dieser Region. Fiorentina natürlich, diese Fleischgerichte, super lecker. Aber generell war mehr Tanz und Schule. Also nicht so viel von der Stadt. Also.
Okay, ja. Schule vorrangig. Und du warst nämlich dort auch noch Mitglied, als ob es nicht schon langt, ne? Bei der Young Dance Company. Das klingt ja aber eher nach einer Modern Dance Geschichte. Was hat es mit dieser Kompanie auf sich?
Genau, also in dieser Schule geht auch eine Jugendtanzkompanie verbindet mit der Schule und nach einem Monat, dass ich da war, ich hatte die Chance drin in diese junge Kompanie zu sein und das ist sehr schön für junge Leute, junge Tänzer, weil wir machen viele Tourneen in die ganze Italien, Nord, Süden und wir machen Vorstellungen, also wir tanzen auf die Bühne, wir haben schon die professionelle Erfahrung auf die Bühne.
Also so ein bisschen so dieses Tourleben auch
genau,
und so, das hast du dann auch sehr früh schon.
Wie eine Ausbildung letztendlich für eine Zukunft professionelle Position als Tänzer.
Nicht das Schlechteste, denke ich mir. Ne?
Ja, sehr, sehr gut. Also, ja.
Ja, und diese Zeit verging dann aber natürlich auch irgendwann, ging irgendwie dann auch zu Ende. War da sofort der Wunsch da damals, Italien zu verlassen? Weil du bist ja dann weg. Ja,
genau, ich bin dann weg
Bella Italia.
Von Ja, erst einmal, ich war zurück nach Turin kurz für ein Jahr, weil ich hatte diese Chance, als Praktikantin zu sein im Balletto di Torino, in meiner Stadt. Aber dann, ich hatte das Gefühl, dass, also ich war noch jung, ich war 18 und ich hatte das Gefühl, dass leider ich könnte nicht mehr erwachsen in Tanz, also ich könnte nicht mehr da bleiben, weil die Chance, als Profi-Tänzerin zu sein, war sehr wenig. Dann, ich hatte diese Vortanzen gemacht für diese Tanzakademie in Rotterdam und habe ich geschafft. Und dann, ich hab die Entscheidung getroffen, okay, ich verlasse Italien. Ich finde, also... Das wäre die beste Option für mich, eine bessere Zukunft zu haben dann.
Das war dann tatsächlich eine Entscheidung, die auch durch den Tanz bedingt, es war nicht so, dass du, da will ich nämlich nachher noch ganz kurz, dass dir irgendwas an Italien vielleicht sonst nicht gefallen hätte. Gut, aber ich würde sagen, jetzt machen wir auf jeden Fall kurz Musik und dann reden wir weiter über den Absprung aus Italien und über die Anfang in Rotterdam.
Ja.
Gerade reden wir mit der Tänzerin Beatrice Panero. Unsere letzte Station, der Aufbruch weg von Italien. Und zwar in dem Jahr, in dem auch Berlusconi verschwand. Kurze Frage dazu am Rande. Inwieweit hat dich damals die italienische Politik interessiert?
Aha, das ist eine schwere Frage. Also ich interessiere mich gar nicht eigentlich über Politik. Ich finde, genau, die Situation in Italien ist sehr schwer und interessant gleichzeitig. Und Was ich weiß, ist, dass jeden Jahr ist weniger und weniger Unterstützung für Kunst. Das kommt von Politik. So.
Okay, ja,
mehr,
gut.
Ich würde gerne vielleicht nicht weiterreden.
Ja, gut. Gut, dann gehen wir in die nächste Station. Und zwar haben wir schon vorher angeschnitten, das war Rotterdam. Was hat dich denn in die Niederlande geführt? Wie bist du da gelandet?
Also ich habe eine Vortanze für diese Akademie in Livorno gemacht und genau, das hatte mir gut gefallen und habe ich dann entschieden, okay, ich gehe, neue Leben, neue Erfahrung und da habe ich gelandet, also in die dritte Jahr schon von die diese Kunstschule und genau. Wenn die Schule, das kommt schon an die dritte Jahr, hat die Möglichkeit, mit Choreografen zu arbeiten und auch Praktikum zu kriegen für Tanzkompanie da in Niederland. So war für mich natürlich was groß, also für meine Zukunft. Und ja.
Und du hast dann da an der Codarts Rotterdam Tanzakademie, heißt die, glaube ich, korrekt?
Ja, korrekt, ja.
Den Bachelor gemacht. Wie nennt sich denn der Bachelor bei einer Tänzerin korrekt?
Wie bitte?
Wie ist denn deine korrekte Bezeichnung von dem Bachelor, den du gemacht hast?
Bachelor of Dance.
Bachelor
also
of Dance, so einfach.
Wie eine ganz normale, also Bachelor von einer anderen Universität, wie das wäre. Economic oder so.
Ich habe mich einfach interessiert, wie nennt sich das eigentlich, weil ich habe es irgendwie so gar nicht so auf dem Schirm.
Ist eigentlich, ja, Codarts ist eigentlich die einige in Europa, das ist, das hat die, das gleiche Rex für einen Bachelor zu geben, zum Tänzer. Also ist die einige in Europa und das ist auch sehr großartig, das gibt diese Möglichkeit.
Ja. Das bringt mich zu der Frage, wie wichtig ist es denn, diesen Titel zu tragen? Braucht man den, um nachher ernst genommen zu werden? Oder ist das was, wo ich sage, okay, das lege ich jetzt oben drauf, dann habe ich den Titel und bin jemand? Oder ich, wenn ich den Titel nicht habe, komme ich nicht weiter?
Also in Europa ist wichtiger, also finde ich, ist wichtiger, einen Titel zu haben als in Italien. Zum Beispiel.
Also in Mitteleuropa. Jetzt
genau,
Deutschland,
Mitteleuropa. Ja, okay. Richtig, ja. Und mit diesen Titeln könnte man natürlich in eine Hochsportschule unterrichten. Das war, also ohne diese Titel, man kann nicht zum Beispiel.
Okay, verstehe.
Ist wie eine Bachelor zum Beispiel von genau, Economic, das habe ich schon vorher gesagt. Und ohne diese Titel, man kann nicht weitergehen. Mhm. So, natürlich ist ein Plus und es ist wichtig, finde ich, also einen Titel zu haben, auch im Tanzbericht. Mhm. Also,
okay. Ja. Und mit diesem neuen hübschen Titel, den du dann gehabt hast, bist du aber zuerst, wenn ich das richtig gelesen habe, nochmal zurück nach Turin gegangen. Hattest du Heimweh? Nach Rotterdam. Also nachdem du in Rotterdam warst, bist du nochmal nach Turin zurückgegangen, also nochmal in die alte Heimat?
Nee, nach Rotterdam, ich war in Groningen eigentlich, noch in den Niederlanden. Also
okay.
Ich war 2 Jahre in den Niederlanden.
Das siehst du mal, was man immer im Internet alles findet, was nicht wahr ist. Ne?
Also in Turin, ich war früher, vor nach Rotterdam zu fahren,
okay.
Nach Florenz.
Okay.
Ja. Und genau, nach diese Niederlande 2 Jahre, Erfahrung habe ich natürlich angefangen nach meinem Bachelor. Ich habe Vortanzen gemacht überall in Europa, vielleicht mehr als 15 Vortanzen.
Okay.
Und habe ich in Deutschland gelandet, in Görlitz, also meine erste deutsche Station.
Ah ja. Ja, parallel hast du denn eben auch als Choreografin gearbeitet? Und bist dadurch beim Internationalen Solo-Tanztheater-Festival in Stuttgart gelandet.
Ja.
Hast dort 2015 sogar mit einer Choreografie einen dritten Platz belegt. Meine Frage, war das der Punkt, an dem du das erste Mal irgendwie Ulm wahrgenommen hast? Weil Stuttgart ist ja jetzt wirklich nicht weit weg. Da habe ich mir gedacht, naja, vielleicht ist da irgendwo, sind sich da
das
irgendwo...
Das ist eine sehr gute Frage, weil eigentlich in Stuttgart in 2015 in die Jury war Roberto Scafati da, mein Chef. So, da habe ich Roberto Scafati getroffen und dann Genau, plötzlich Roberto Scafati braucht neue Tänzerin in die Tanzensemble und habe ich natürlich Vortanze für ihn gemacht und hat sehr gut zusammengepasst und ich bin hier in Ulm gelandet. Mhm. So, das war sehr.
Okay, das ist also Stuttgart, ne?
Schöne Geschichte.
Ja. Und seit der Spielzeit 16/17 bist du jetzt festes Ensemblemitglied am Theater Ulm. Hast dort nun auch schon verschiedene Stücke getanzt und jetzt kommt's nämlich bei der Produktion Die lächerliche Finsternis, kann man dich als Kommandant Lodetti erstmalig im Sprechtheater erleben. War das denn so ein heimlicher Wunsch von dir, auch mal Theater zu spielen statt zu tanzen?
Total. War mein Wunsch, also ist seit Jahren, dass ich wollte auch, also reden auf die Bühne, Schauspieler probieren und plötzlich das passiert.
Ja, wie kam denn dazu? Hast du gesagt, ich möchte oder
ich habe gesagt, ich möchte. Okay. Ja. Und Andreas von Stuttnitz, der Intendant, hat mir diese Chance gegeben zu probieren und hat mir sehr vertrauen und ich bin sehr bedanken. Mhm. Und ja, und
so. Es ist ja tatsächlich auch so, dass Andreas spielt ja sogar selber mit, wenn ich das richtig weiß. Er hat aber auch Regie geführt, oder? Es ist auch seine Inszenierung. Da war es ja in besten Händen sozusagen. Ne?
Ich hoffe.
Wie geht's dir jetzt damit? Lässt du jetzt tanzen bleiben und wirst jetzt Schauspielerin? Machst du jetzt noch eine Schauspielausbildung obendrauf?
Nee. Also mein Wunsch und was ich mache weiter. Also ich tanze weiter natürlich, ich choreografiere. Ich würde gerne auch spielen.
Ab und zu mal.
Warum nicht? Aber natürlich, ich nicht jetzt unbedingt. Also vielleicht später für eine zukünftige Karriere, warum nicht?
Wenn der Körper dann die ersten Abnutzungserscheinungen, was ja bei Tänzern gerne leider mal passiert, weil es ja doch sehr anstrengend ist, kommt ja auch eine Zeit hinterher. Ne?
Genau, also jetzt ich habe viel Spaß auf die Bühne auch in dieser Rolle. Das habe ich erlebt, dass ich liebe auch spielen. Mhm. Aber ich werde tanzen noch lang.
Die Plattform rund ums Theater Ulm. Inzwischen die 52. Ausgabe, auch die erste des Jahres 2018. Und wir haben bisher ausführlich mit Beatrice Panero gesprochen, aber es ist ja auch noch ein zweiter Gast bei uns im Studio, Stefan Maas. Du bist in Bremen geboren und hast dort auch schon früh Theater gespielt. Wann begann denn deine Zeit auf der Theaterbühne? Denn in deiner Vita ist zu lesen, dass du ebenfalls bereits vor deiner Ausbildung schon die Freude am Schauspielern entdeckt hast. Wie kamst du denn dazu? Was verbirgt sich denn dahinter?
Ja, lustig. Also früh ist eigentlich nicht ganz der richtige Begriff, weil ich eigentlich das erste Mal im Theater war richtig mit 21 oder so.
Ah, okay.
Also sehr, sehr spät. Abgesehen vom Kindertheater, wo ich Mauerms auf die Bühne geworfen habe, was ich dann später bereut habe oder zurückbekommen habe, als ich Kinder- und Jugendtheater gemacht habe. Ich hatte einen Lehrer beim Abitur, der mein Deutschlehrer war und mich fragte, ob ich Lust hätte, Theater zu spielen. Und da haben wir als erstes ein Stück selber entwickelt über eine erfundene Nordseeinsel, Höhnerog, wo ich im Brokatkleid meiner Oma und einem Pfiffi auf dem Kopf eine ostfriesische Zimmerwirtin gespielt habe. mit den Sätzen Moin Meta ging dann alles los. Und das hat mich dann dazu gebracht, am Theater zu schauen und viele Sachen anzusehen. Und dann gab es in Bremen damals unter der Ägide von Günter Krämer Jugendclub, wo Schauspieler mit jungen Leuten gearbeitet haben und ihnen die Möglichkeit gegeben haben, Sachen auszuprobieren. Und darüber bin ich dann engagiert worden von Günter Krämer und habe da spielen dürfen, bevor ich mich dann getraut habe, diese Aufnahmeprüfungsrunde auf mich zu nehmen. Mhm. So kam das.
Okay. Und wann fiel denn bei dir die endgültige Entscheidung, Schauspieler zu werden, also deinen Lebensunterhalt auch mit dem Spiel auf der Bühne zu verdienen?
Ja, also das war im Grunde nach dem Abitur. Davor habe ich gedacht,
was wolltest du eigentlich werden?
Ja, ich hatte beim Abitur hatte ich Physik-Leistungskurs und Englisch-Leistungskurs. Also ich bin eher in eine naturwissenschaftliche Richtung gegangen. Und durch diesen Lehrer wurde da was Neues aufgestoßen, eine neue Tür. die mich auf eine andere Fährte gesetzt hat. Und nach diesen Jugendclubs, irgendwann, das war ja klar von vornherein, wenn man das mitgekriegt hat, dass Theater jetzt nichts mit einer großen Zukunftsperspektive ist und dass man jedem, der damit anfangen will, eigentlich sagen muss, lass es. Und die Kraft haben, innen zu sagen, nein, ich will das, aber ich will das, die machen das. Das ist, wenn ich gucke, wie Theater bezahlt wird, in der freien Szene noch viel schlechter als jetzt am Stadttheater, dann kann man das niemandem empfehlen. Das muss man wollen. Man muss das wollen. Und irgendwann war mir klar, ich will das probieren. Dann habe ich eine Aufnahmeprüfungsrunde gemacht, bin x-mal nicht genommen worden. Und lustigerweise bin ich dann auf der Spielstadt damals in Ulm genommen worden. War dann einige Wochen da. Das war 1988, da gab es die Spielzeit, oder war das wirklich eine spannende Schule? Und dann bin ich dann doch nach Salzburg ans Mozarteum gegangen.
Genau, das habe ich nämlich gelesen. Es ist ein sehr renommiertes Konservatorium. Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht. Und zwar Mozarteum Salzburg nennt sich das.
Ne? Ja, Hochschule für Darstellende Kunst. Ja,
war das schwer, dort aufgenommen zu werden?
Das ist üblich, 2000 Bewerbungen, 10 werden genommen. Okay. Also zwischen 10 und 14. Das ist... Wow. Ich weiß nicht, ob das immer noch die Zahlen immer noch so sind, aber das war so. Wie gesagt, ich habe etliche Aufnahmeprüfungen gemacht und in Salzburg bin ich weitergekommen. Ich habe mich gar nicht vorbereitet auf die Aufnahmeprüfung.
Das ist vielleicht immer das Allerbeste, ne?
Also nicht vorbereitet, stimmt nicht ganz. Ich habe das nie vorher gespielt, was ich dort vorgespielt habe.
Weißt du noch, was du gespielt hast?
Ja, klar. Grünauge von Jean Genet aus dem Stück Unter Aufsicht. Okay. Ein Mörder im Gefängnis, der dort sozusagen hierarchisch an der Spitze steht. Und ich habe dann am Tag vorher mir einen Strick besorgt und eine Mundharmonika und hatte bis dahin nur den Text gelernt und im Café quasi versucht, mich in diese Welt hineinzuversetzen. Und dann ist dort was ganz Tolles passiert. Während der Aufnahmeprüfung hat es gespielt.
Es hat gespielt.
Das sind diese wenigen Glücksmomente, die man in diesem Beruf haben kann, die auch nicht die Regel sind, dass irgendwas anderes in einem plötzlich übernimmt und man eigentlich fließt, wie in einem Fluss schwimmt. Und alles, was man tut, ist richtig. Alles, oder richtig gibt es im Theater sowieso nicht oder in der Kunst. Alles, was man tut, stimmt. Sagen wir so.
War stimmig, okay.
Ja.
Okay. Ja, jetzt würde man natürlich ja normalerweise erwarten, dass nach dem Besuch einer solchen Institution eher die klassischen Häuser in der Vita stehen. Tatsächlich kam es bei dir aber zunächst einmal ganz anders. Mhm. Du bist nämlich im Fernsehen gelandet. Ja? Und zwar bei einer Daily Soap, genau gesagt bei einer ziemlich populären sogar, und zwar dem Marienhof. Wie kam es denn dazu?
Ich habe die Schule geschmissen, 3 Wochen vorm Abschluss.
Echt?
Mhm.
Nee.
3 Wochen vorm Abschluss. Und
Ich frag dich jetzt nicht, warum.
Nee, das wird eine lange Geschichte, das muss man anders machen. Dann war ich in meinen eigenen Augen der komplette Versager, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben was nicht zu Ende gemacht habe. Hatte am Mozarteum einen Aushang noch diese Telefonnummer von der Bavaria aufgeschrieben. Mhm. Und war auf dem Weg nach Ulm zu meiner damaligen Freundin und rief dort an. Und der sagte, ja, ich bin noch 10 Minuten im Haus, komm vorbei, bring mir was vorbei. Ich hatte ein Passfoto bei mir und vor mir saß der Caster damals. Und mit dem habe ich gesprochen, habe dieses Passfoto abgegeben. Und dann haben die mich 10 Tage später eingeladen zum Casting. Dann bin ich aus diesem Casting raus und dachte, das war das Schlechteste, was ich in meinem Leben je gemacht habe. Und dann haben sie mich wieder 10 Tage später angerufen und haben mir Bücher geschickt und haben mir das angeboten. Und dann habe ich gesagt, als Schauspielschüler denkt man, Daily Soaps und Quatsch, natürlich mache ich das nicht. Und dachte dann, Mensch, jetzt bist du irgendwie vom Pferd gefallen. Warum nicht gleich wieder draufsteigen und dann aber richtig? Also dann sozusagen Hardcore-Produktion. Wir haben damals die unglaubliche Menge von 15 Minuten pro Tag produziert mit 2 Teams. Wir haben noch nicht immer im Studio gedreht, sondern wir hatten auch Außendrehs. Und das war wirklich so eine krasse Schule für 2 Jahre.
Hm. 2 Jahre lang warst du da im Ensemble dieser Serie. Und du hast es eben schon auch gerade angedeutet. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass ein ganz ordentlicher Knochenjob auch ist. Also, oder? Du hattest es gerade so mit so ein paar Stunden und Dings um dich geworfen. Würde mich jetzt mal interessieren, wie lief denn so eine Produktionswoche ab? Wie viel Arbeitseinsatz hast du denn da?
Also damals war es noch keine Daily, sondern es war eine Weekly. Wir haben zweimal pro Woche 50 Minuten ausgestrahlt und das musste natürlich produziert werden. Wir haben zwei Teams gehabt, das heißt, man ging an einem Tag von einem Team zum nächsten und am Anfang haben wir 6 Folgen parallel produziert, später 12 Folgen. Das heißt, dreht man kreuz und quer und muss sozusagen den ganzen Bogen natürlich immer im Kopf haben. Das sind teilweise sehr anstrengende Tage. Heute lachen die darüber, heute drehen die eine ganze Folge an einem Tag. Damals haben wir sozusagen in Anführungszeichen Rekorde aufgestellt, haben aber auch, finde ich, eine gute Qualität noch rübergebracht, behaupte ich.
You don't look back in anger.
Nein, überhaupt nicht. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, sogar fürs Theater gelernt, behaupte ich. Also im Theater hat man lange Probenzeiten. Man probiert dies, man probiert das. Wenn man einen guten Regisseur hat, darf man probieren. Man darf ausloten. Und beim Drehen muss man sehr schnell produzieren. Man muss sehr schnell auf den Punkt sein. Mhm. Und das bringt einen dazu, öfter zu springen und nicht so viel zu denken. Mhm. Und das in eine Balance zu bringen. Das habe ich mitgenommen, ja. Okay.
Nach 2 Jahren war Schluss. Was war denn dein Entschluss? War das dein Entschluss oder hat man dich aus der Rolle geschrieben?
Nee, die Rolle wurde dann neu besetzt. Es gab jemanden, der meine Rolle von einem Tag auf den nächsten übernommen hat. Ich habe mich entschieden zu gehen, weil ich nach 2 Jahren das Gefühl hatte, ich habe alles gespielt in dieser Rolle. Ich möchte nicht mit 26 mein Leben als Fernseh-Soap-Nase verbringen. Und die Leute haben gesagt, du bist wahnsinnig, jetzt geht's überhaupt erst los, jetzt, du musst doch bleiben. Dann habe ich gesagt, nein, ich scheiß auf das, mir ist das Geld egal, ich will was ausprobieren, ich möchte was Neues, auf zu neuen Ufern. Das hat mich durch mein ganzes Leben, durch meine ganze Karriere bis jetzt, also es gab immer diese Entscheidung gegen die Karriere auch und für einen Inhalt, für was Neues und darum vielleicht nicht die großen Häuser so eindeutig, wie du gesagt hast.
Ich sehe schon, uns läuft die Zeit davon, weil ich bin noch lange nicht da, wo ich eigentlich mit dir jetzt ankommen wollte, aber dennoch haben wir schon 10 Minuten hinter uns. Ich würde sagen, jetzt machen wir auf jeden Fall mal kurz Musik und danach reden wir weiter. Die Plattform aktuell mit dem Schauspieler Stefan Maas, der den Marienhof gegen die Wildnis eingetauscht hat. Das musst du mir jetzt mal genau erklären. Wie kommt man denn dazu, in der kanadischen Wildnis Theaterarbeit zu praktizieren? Das habe ich nämlich auch wieder aus meinen schlauen Unterlagen rausgelesen, dass du das gemacht hast.
Gegen Ende meiner Ausbildung bin ich zusammengekommen mit Richard Neochim, der Leiter des Actors Lab Theater Toronto, der ursprünglich bei Grotowski, einem polnischen Theatermacher, gearbeitet hat. Und das hat mich sehr inspiriert, diese Arbeit. Und der geht jedes Jahr mit seinen Schauspielern für einige Wochen in die Wildnis oder Monate eigentlich, weil er sagt, die Natur ist das Einzige, was einen Künstler auffüllt, wo man die Batterien aufladen kann. Und am Ende dieser Zeit, wo man wirklich wochenlang in der Wildnis mit dem Zelt oder schläft und dort ist in der Natur, ich sage es mal, nackt auf irgendwelchen Steinen rumliegt oder nachts im Dunkeln durch den Wald läuft, ohne was zu sehen oder einfach eine Nacht durchwacht oder 3 Tage ganz alleine auf einer Insel verbringt. Am Ende dieser Zeit versucht man die Erfahrung, die man da gemacht hat, umzusetzen in eine Theaterarbeit, in eine Körperarbeit oder versucht daraus was zu schöpfen. Und diese Einladung von ihm habe ich angenommen und bin dann dorthin. Und das war letztendlich mit ausschlaggebend auch dafür, dass ich wirklich die Ausbildung geschmissen habe. Weil ich gemerkt habe, dass es andere Formen des Arbeitens gibt, die tiefer gehen, die erfüllender sind oder dass man einen bestimmten Strom, der in einem fließt, als dass man den nicht töten darf. Und das ist der Ursprung von Kreativität. Das muss man immer suchen. Und wenn eine Arbeit das nicht leistet, dann muss man entweder die Arbeit verändern oder man muss den Ort verändern, wo man ist.
Und das hast du dann in dem Fall?
Habe ich immer wieder gemacht, wenn ich gemerkt habe, jetzt, das ist erschöpft, ich trockne aus, da ist kein Fluss mehr, kein Leben mehr, keine Vitalität, ich will jede Sekunde hier sein, ich möchte jede Sekunde spüren. dann muss ich gehen. Das ist für mich die Grundlage auf der Bühne. Wenn ich auf die Bühne gehe und wiederhole etwas, man muss wiederholen, man muss jeden Abend dasselbe machen, nicht dasselbe, das gleiche tun, was man ausgemacht hat mit den Kollegen. Aber es muss jeden Abend neu sein, es muss lebendig sein, vital, es muss atmen. Und das muss man als Künstler, als Schauspieler schaffen.
Das war jetzt eigentlich schon so schön gerade gesagt, das hätte schon fast ein Schlusssatz sein können, aber wir sind Gott sei Dank noch nicht ganz am Ende.
Vielleicht finden wir trotzdem noch einen anderen Schlusssatz.
Wir bewegen uns tatsächlich, wenn ich auf die Uhr gucke, schon Richtung Schluss. Wir reden jetzt gerade über deine Jahre als freier Schauspieler nach dem Fernsehen. Ja. In dieser Zeit hast du neben deinem Ausflug nach Kanada, von dem wir gerade gesprochen haben, auch als Synchronsprecher deine deutsche Stimme verliehen. Du hast Kinderhörbücher eingesprungen. Wer hat denn da plötzlich deine Stimme entdeckt? Wie kam das denn?
Ich bin Linus, der Buchstabenkobold.
Nein, Ars Edition wollte ihre Bücher vertonen. Und zwar in Form von MP3s. Tingstift hieß das damals. Und ein Musiker, mit dem ich zusammengearbeitet habe an der Schauburg in München, der mich kannte, hat den Auftrag bekommen, das zu tun. Und wir hatten die große Freude und wahnsinnige Lust dabei, Ars-Editionsbücher in ein Tonformat zu bringen. Wir haben erfunden, wir haben gesponnen, wir haben Figuren erfunden. Hat so viel Spaß gemacht. Das war einfach ganz, 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 ganz toll.
Also wenn man dich jetzt gerade sieht, ich sehe dich hier gegenüber, der Hörer sieht dich leider nicht, da funkelt es in den Augen. Also es hat wohl richtig Spaß gemacht. Ne?
Ja, und ich habe das große Glück gehabt, dass auch ich erlebt habe, wie Kinder mit diesen Büchern dann umgegangen sind und das stundenlang immer wieder gehört haben, immer wieder auf Reise gegangen sind. Okay. Das war sehr erfüllend. Überhaupt auch die Zeit an der Schauburg in München, an dem Kinder- und Jugendtheater. Dieses Spielen für Kinder, die zum ersten Mal, für Menschen, die zum ersten Mal im Theater sind, die es zum ersten Mal sehen, das ist sehr fordernd, weil die merken sofort, wenn man nicht da ist. Mhm. Aber man bekommt auch so viel zurück.
Okay. Du hast dich dann dazwischen auch mal noch als Regisseur für einen Kurzfilm ausprobiert. Auch das hast du gemacht. Also man merkt schon, du bist jemand, der sehr viel Spaß auch am Ausprobieren hat. Und du hast noch eines, was ich ganz spannend finde. Du hast, ich würde jetzt sagen, wahrscheinlich ist das dein leidenschaftliches Hobby, nämlich das Fotografieren.
Ne? ja, das ist auch das. Ich hatte eine große Krise 2011 und bin an eine digitale Kamera gekommen und dieses Fotografieren hat mich dem Licht geöffnet, wenn ich das so sage. Ich meine das jetzt nicht nicht nur im spirituellen Sinne, sondern ich meine tatsächlich, man sieht wieder, man schaut draußen, man nimmt Formen wahr, man nimmt das Licht wahr und das hat mich ins Leben gezogen. Und ich habe, seit 2 Jahren stelle ich immer wieder mal aus. Ich habe jetzt auch ein paar Bilder ausgestellt in im Foyer. Gibt es diese jedes Jahr, alle 2 Jahre? Hilf mir.
Bei euch am Theater?
Genau.
Ja, stimmt. Da gibt es immer wieder diese Ausstellungen, bei denen Leute vom Theater, die sich künstlerisch betätigen, dann ihre Sachen ausstellen. Genau. Also aus unterschiedlichsten Bereichen. Genau.
Ja. Und da gab es die Gelegenheit, ein paar meiner Fotos zu sehen.
Ah ja, schön.
Ich habe hab mit einer Performance-Künstlerin ausgestellt. Wir haben zusammen eine Ausstellung konzipiert. Und ja, das ist ein wichtiger Bestandteil meines Lebens geworden.
Mhm. Macht dir großen Spaß.
Ja.
Jetzt sind wir eigentlich schon an dem Punkt, nach so vielen Ausflügen in andere Gefilde, die du gemacht hast, nach den vorhin erwähnten freien Jahren, warst du ab 2000 dann in deinem ersten festen Theaterengagement, bist seither auch an der Bühne treu geblieben, Stationen waren, ich habe es Graz, dann schlossen sich 1,5 Jahre Schauburg München, einige Jahre als Gast im Bayerischen Staatsschauspielhaus in München. Und darüber noch hast du noch Gastarrangements gehabt in Frankfurt, Heppenheim, Würzburg, Fürth, Stuttgart. Also ein ruheloser Geist. Und wer weiß sonst noch wo. Jetzt seit letztem Jahr bist du nämlich bei uns in Ulm gelandet, an der schönen blauen Donau. Und das Interessante ist, das habe ich ja nirgends rausgelesen, Ulm ist bei dir in den Erzählungen in den letzten 15 Minuten immer wieder aufgetaucht.
Ja.
Das heißt, du hattest schon irgendeine Verbindung hierher, oder?
Ja, wie gesagt, also durch die Spielstadt damals, meine Freundin, die hier da zu Ende studiert hat, Und jetzt wieder, ich mag Ulm sehr gerne. Ich finde das ein angenehmer Ort. Ich habe gerade vor 2 Tagen meine Wohnung in München aufgelöst und bin komplett hier
gezogen. Jetzt bist du Ulmer.
Ja, das noch nicht, das traue ich mir nicht
zu. Ich bin ja jetzt auch seit 2001 da, aber Ulmer ist man, glaube ich, erst nach 150 Jahren oder so.
Oh Gott, ja, das schaffe ich nicht. Ja, 150, glaube ich, nicht.
Nee, schaffen wir nicht.
Mal gucken, was die machen. Vielleicht, wenn wir eingefroren werden und dann wieder aufgeweckt werden.
Ja, genau, ne, genau. Okay, jetzt spielt ihr aktuell, schlage ich einfach die Brücke, weil wir haben tatsächlich gar nicht mehr arg viel Zeit, aber ich möchte ganz kurz noch auf die lächerliche Finsternis eingehen, mit der ihr ja jetzt beide aktuell auf der Bühne steht. Das ist ein Stück, das hat eine Besonderheit, nämlich das Publikum bewegt sich.
Ja.
Oder?
Ja.
Könnt ihr dazu ein bisschen was sagen? Also ich habe jetzt auch dein Mikro offen.
Ach so, hallo wieder. Also ja, natürlich finde ich eine sehr kreative und originelle Entscheidung, dass das Publikum sitzt mit uns auf die Bühne, weil man kann natürlich eine neue Perspektive auch von die Bühne.
Vom ganzen Haus. Ne?
Und für mich persönlich, ich finde auch sehr schön mit dieser intime Atmosphäre zusammen mit das Publikum, das sehr nah ist, zu spielen.
Wie viele Leute haben denn da überhaupt Platz?
Das 90.
Das ist ja noch kleiner als das Podium.
Ja, man muss sich beeilen, wenn man da mitfahren möchte auf dieser Reise den Fluss hoch, auf jeden Fall. Da sollte man sich schnell drum kümmern,
Und man liest das ja auch in der Ankündigung, wenn man auf die Homepage geht, tatsächlich dieses Podest, auf dem das Publikum sitzt, bewegt sich, mit euch zusammen bewegt sich. Ihr spielt eine Geschichte, die eben angelehnt ist an das Herz der Finsternis von Joseph Conrad, respektive Apokalypse Now von Francis Ford Coppola. Ganz kurz, vielleicht in einer Minute, was erwartet den Zuschauer denn jetzt zumindest mal inhaltlich?
Wolfram Lotz hat das geschrieben. Das ist meiner Ansicht nach einer der begabtesten deutschen Autoren, wenn nicht der begabteste momentan. Ich mag das wahnsinnig gerne. Das ist ein Potpourri von skurrilen, seltsamen Texten, Situationen. Es begegnen den Reisenden, also uns und dem Zuschauer, seltsame Figuren, unter anderem Beatrice als Kommandeur Lodetti.
Richtig, Kommandante.
Kommandante.
es gibt seltsame Begegnungen und es gibt sehr eigentümliche Beschreibungen. Das ist, es geht den Fluss hoch, man sucht einen Mann, Karl Deutinger, dargestellt von Andreas von Studnitz.
Das ist quasi Marlon Brando.
Marlon Brando, die Marlon Brando-Figur, der zwei Kameraden getötet hat. Und meine Figur, Oberst Pellner, soll den finden. Das ist grob das, worum es geht. Okay. Und auf der
Reise.
Also
es hat schon, du hast es jetzt so beschrieben, es klang so ein bisschen nach einem Patchwork, aber es hat schon eine durchgehende Handlung. So mehr oder weniger.
Die Handlung ist der Fluss. Der Fluss ist die Handlung.
Okay.
Und wir begegnen, und deswegen ist das so konsequent von Andreas zu sagen, der Zuschauer geht auf diese Bootsreise mit uns.
Okay. Läuft jetzt noch einige Male, müssen wir jetzt auch nicht runterbeten, wann, aber es gibt noch vereinzelt Tickets. Du hast gesagt, oder ihr habt gesagt, es gibt nicht viel Tickets, Zuschauerraum. Es ist ja auch ungewöhnlich, im großen Haus 90 Leute.
Ja, und sowas sieht man echt nicht oft. Das kann man wirklich nur sagen, das ist ein besonderes Erlebnis.
Ja. Definitiv. Und Beatrice spielt Theater, das sieht man auch nicht so häufig, beziehungsweise eigentlich im Moment zum ersten Mal.
Ja.
Wer weiß, vielleicht begegnen wir dir irgendwann mal noch ganz häufig auf der Bühne.
Ja.
Man darf gespannt sein.
Ja.
Wir sind tatsächlich am Ende der Sendung angekommen. Es geht dann immer viel schneller, als man denkt. Eigentlich hätte ich noch jede Menge mit euch bequatschen können, aber
wir können ja länger machen.
Da wären, glaube ich, die nachfolgenden Leute wären nicht so ganz einverstanden damit. Ich würde sagen, damit gehe ich jetzt auch schon in die Verabschiedung. Das war die 53. Ausgabe. Ich muss mich korrigieren, nicht die 52. wie am Anfang. Die 53. Ausgabe der Theaterplattform. Die beste Droge der Stadt am Mikrofon für FreeFM war Rainer Markus Wald und im Studio die bezaubernde Beatrice Panero und der charmante Stefan Maas. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Vielen Dank.
Dass ihr kommt. Wir wünschen noch einen wunderschönen Tag und hier geht's jetzt gleich weiter mit Kontrastes.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.